Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2. Und damit einen wunderbaren, wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Mein Name ist Uli, ich begrüße euch hier bei Radio Frei heute am Mittwoch, den 6. Mai. Es ist wunderbarstes Frühlingswetter. Der Regen hat in der Nacht die Erde feucht gemacht und die Luft frisch. Und jetzt scheint die Sonne so, wie wir es wollen, so wie wir gestärkt in diesen Tag reinstarten können. In dieser heutigen Sendung geht es viel um Bedürfnisse. Es geht darum, was die einen Menschen wollen, was die anderen Menschen wollen und wie man das alles vielleicht unter einen Hut bekommt. Es gibt eine neue Ausgabe von Switch, vom Frosch zum Vogel. Es geht um gewaltfreie Kommunikation in einer ganz konkreten Anwendung. Außerdem habe ich mich mit dem Thema der Pressefreiheit auseinandergesetzt. Am 3. Mai ist immer Tag der Pressefreiheit und anlässlich dieses Tages veröffentlicht die Initiative Reporter ohne Grenzen immer ihre weltweite Rangliste. Deutschland ist wieder nach unten gerutscht. Wie die Situation hier in Thüringen aussieht, das erfahren wir hier in dieser Sendung, denn ich habe gesprochen mit Sebastian Scholz, er ist Geschäftsführer vom Deutschen Journalistenverband hier in Thüringen. Außerdem steht das Wochenende ja schon wieder eigentlich fast vor der Tür. Es gibt jede Menge Sachen, die man da erleben kann. Unter anderem am Kulturquartier Schauspielhaus. Eigentlich ist da ja riesengroße Baustelle. Es sind Baggers. Also schwere Baustellenfahrzeuge sind dort zu sehen. Bauzäune, irgendwelche Container. Aber im Mai ist es auch möglich, dass dort die ein oder andere Veranstaltung stattfindet. Welche das genau sind, das erfahren wir. Marie hat gesprochen mit Anja vom Kulturquartier und die gibt uns mal einen Einblick darin, wie man halt eben zwischen diesen Baustellen, Elementen dann doch auch noch Kultur, Musik, Kunst erleben kann. Und dann fand gestern hier in Erfurt die erste offizielle Pressekonferenz seitens der Stadt Erfurt statt, anlässlich des Wochenendes vom 4. und 5. Juli. In nicht mal mehr 2 Monaten ist es soweit. Die AfD möchte ihren Bundesparteitag hier an der Messe abhalten. Es regt sich viel Gegenprotest. Wir haben darüber auch schon ein bisschen berichtet. Was allerdings natürlich auch noch passiert, ist, dass das Leben in der Stadt irgendwie weitergeht. Es gibt Konzerte auf dem Domplatz und wie die Stadtseite sozusagen, Polizei, Stadtverwaltung, das irgendwie alles aufrecht erhalten möchte, welche Strategien da gefahren werden, wie viele Menschen überhaupt an diesem Wochenende erwartet werden. Das hat für mich Donate rausgefunden, die war gestern bei dieser Pressekonferenz und die lade ich gleich im zweiten Teil der Sendung hier zu mir ein und da werden wir mal darüber sprechen, ja, wie die Stadt sich darauf vorbereitet. Außerdem gibt's natürlich jede Menge Musik. Und ich habe mich gestern mit einer Person unterhalten und da ging es mal wieder um die sehr valide und absolut stichhaltige Begründung, wie gut Beziehungen zwischen Menschen funktionieren können, wenn man sich halt einfach anschaut, welche Sternzeichen sie haben. Und da musste ich auch ein bisschen an einen Song von Trude herdenken und zwar Brautjammer. Da spielt es nämlich auch eine gewisse Rolle. Hört mal rein und damit einen wunderschönen guten Morgen mit der wunderbaren Trude her.
Glocken wird mir ganz schwach, heute sollte mein Hochzeitstag sein. So gegen 5 Uhr, da wurde ich schon wach, verliebt, aber leider allein. Unter die Tür war konsterniert. Drin hat mir Jim auseinander gelegt, dass nicht geheiratet wird. Ich hatte gleich so einen Blütendruck im Magen, so ein mickriges Gefühl von Bug bis Heck. Nun lese ich's seine Zeilen, die mir sagen, schnell zum Pfarrer, sag es ist aus, auch mit den 10 Flaschen Wein. Denk an die Brötchen, den Aufschnitt, den Strauß und meinen Fußballverein. Ich bin ein Widder, du bist ein
Brautjammer, ich höre die Glocken von Trude Herr war das gerade. Und ja, wir starten ähnlich melancholisch oder nicht starten, sondern machen ähnlich melancholisch weiter. Es geht allerdings nicht um zerplatzte Herzen, sondern um andere Sachen. Noch ein Gedicht von Dendemann.
Dankeschön. Ich bin derselbe von vorhin und ich habe mich hier nur noch einmal auf dieser Bühne versammelt, weil ich gerne, ich habe ein Bedürfnis und also, man kann auch sagen, also jetzt kommt was Furchtbares, jetzt singe ich. Ja, laut Vertrag muss ich das. Und zwar ein Gedicht.
Ja, das hier ist ein Gedicht, das durch die Blume spricht, voll ungebremster Zuversicht in Sachen du und ich. Ich glaub, wir sind ein krasses Paar und das ist Ravi Enzian. Du Hauptgewinn, du machst mich ja sowas von klar zum Champion, zum Schwergewichtler. Mal schade wäre er nicht da, dann fehlte diesem Spiel ein hammerharter derber Dichter. Ein Floralapostel, aber nein, kein fairer Richter. Und für all die Strebergärtner sicher nicht der Ärger schlichter. Die Neurosenkavaliere, die aus Gewissensbissen wieder mal nicht mehr als ein Strauß Narzissen wissen. Die ach so schweren Jungs setz ich ganz und gar auf eine Nulldiät. Ich rupfe deren Unkraut und pflanze darauf ein Tulpenbeet. Sie labern nur dasselbe in den immer gleichen Reim. Komm mitten in der Nacht wieder mal nur mit Pfeilchen heim. Baby unter uns, ja, der Gedanke schleicht sich ein. Diese unsere Liebe könnte gar nicht leichter sein. Das hier ist ein Gedicht, das ist ein Gedicht für dich. Und denkst du grad mal nicht an mich, schick ich dir zig, vergiss mal nicht. Denn die Liebe ist die reimste Poesie, so leicht wie ABC, wie 3, 2, 1 und Doremi. Das hier ist ein Gedicht, das ist ein Gedicht für dich. Und denkst du grad mal nicht an mich, schick ich dir zig, vergiss mal nicht. Denn die Liebe ist die reimste Poesie, so leicht wie ABC, wie 3, 2, 1 und Doremi. Gott, du gütiger, heilige Primel beim Allmächtigen. Verdammter Fikus, ich kann das Mikro auf keinen Fall wächlegen. Ich zeig dir die Hake im eigenen Garten mit meinen Reimtechniken. Drum sollte man mir zum Folgenden jedoch einmal recht geben. Ich rock den Dactylus in der Blüte deines Lebens. Nein, für Dr. Knacktinus ist keine Grübelei vergebens. In meinem Garten, da wachsen große Jamben und Trochäen. Die anderen behandeln die Pflanzen bloß wie Schlampen und Trophäen. Nimm mal Jünger, nimm sie Dünger, schon auf nüchternen Magen. Und wundern sich, warum man nichts Früchte getragen. Meine Fresse, kein Interesse, nur ein paar schüchterne Fragen. Was soll man denn zu all den Hobbyzüchtern noch sagen? Denn weil auch dieses Spiel nur ein paar Regeln gehorcht, brauchst du mehr Themen als Chrissan und Ideen als Orch. Ach, hör mir auf, Mann, sowieso und streng genommen bleibt nur eins gewiss, der Style ist roh wie Dendron. Das hier ist ein Gedicht, das ist ein Gedicht für dich. Und denkst du gerade mal nicht an mich, schick ich dir zig, vergiss mal nicht. Denn die Liebe ist die reinste Poesie, so leicht wie ABC, wie 3, 2, 1 und Doremi. Das hier ist ein Gedicht, das ist ein Gedicht für dich. Und denkst du gerade mal nicht an mich, schick ich dir zig, vergiss mal nicht. Denn die Liebe ist die reinste Poesie, so leicht wie ABC, wie 3, 2, 1 und Doremi. Das hier ist ein Gedicht für dich, dich.
Noch ein Gedicht von Dendemann. Wunderbare Art und Weise, mit Wörtern umzugehen. Und wie unangenehm peinlich ist das denn bitte, dass ich dieses Lied ankündige und davor noch so einen tollen Sprachverkacker reinbringe, wie zerplatzte Herzen. Vor meinem Auge sieht es irgendwie sehr lustig aus, aber es heißt natürlich zerplatzte Träume oder gebrochene Herzen. Aber wir können natürlich auch mit Sprache ganz lebendig umgehen. Und deswegen gibt's jetzt einfach hier auch mal zerplatzte Herzen. Und vergiss mal nicht, wurden eben natürlich genannt in dem Track von Dendemann. Und das ist auch der Titel des neuen Tracks von Fat Tony. Und deswegen geht man quasi sozusagen den Blumenstab weiter. Fat Tony.
Ich will nie mehr vergessen, wie ich dich das erste Mal sah. Ehrlich gesagt, war's wie in einem kitschigen Hollywood-Film. Der Raum war nicht mehr, wie er war. Ich will nie mehr vergessen, wie froh du doch warst, als wir die Schlüssel zur Wohnung bekamen. Wie wir das hellblaue Sofa kaufen und in unser Wohnzimmer tragen. Ich will nie mehr vergessen, was ich gefühlt hab, als ich gedacht hab, das ist für immer. Ich will niemals vergessen, wir beide waren wie erwachsene Kinder. Erinnere mich nicht an das Schlechte, bitte vergessen wir das. Ich erinnere für immer, wie ich bei dir war, denn du hast mich besser gemacht. Ich vergesse keinen einzigen Kosenamen, keinen Running Gag. Das Porzellan aus Portugal in meinem Handgepäck. All das behalte ich für immer, all das vergesse ich nicht. Ich will dich niemals vergessen, ich will nur vergessen, dass ich dich vermisse.
Ich würde so gerne vergessen, dass ich dich vermisse. Ich hoffe, du bist okay, du bist okay, da wo du bist. Du musst auch, wenn du weit weg bist, keine Angst haben um mich. Ich bin schon okay, es ist okay, so wie es ist.
Es ist okay, ich bin okay, war schon mal besser, doch es ist okay. Es wird schon gehen, weiß zwar nicht wie, aber es wird schon gehen. Tut halt noch weh, ich komme schon klar, wird nur paar Monate dauern oder ein Jahr oder auch zwei, doch irgendwann ist es vorbei. Ja, irgendwann ist es vorbei, ob ich will oder nicht. Ich wollte das nie, ich wollte nur dich. Ich wollte nur uns, scheiße Vernunft. Ich wollte nur uns, ich wollte, ich will doch nur uns. Doch es ist okay, es ist okay. Jeder Mensch hat das Recht, sich zu verändern. Zwischen uns liegen jetzt 27 Länder. Ich glaube, das dauert noch länger. Doch es ist okay, es ist okay. Hab keine Angst, ich bekomme das hin. Es ist okay, es ist okay. Ich sag das so oft, bis es irgendwann stimmt.
Ich würde so gerne vergessen, dass ich dich vermiss. Ich hoffe, du bist okay, du bist okay, da wo du bist. Du musst auch, wenn du weit weg bist, keine Angst haben um mich. Ich bin schon okay, es ist okay, so wie es ist.
Oh, wie schön. Vergiss mal nicht von Fat Tony. Nachdem wir jetzt ein bisschen Musik gehört haben, sind wir, glaube ich, bereit für den ersten inhaltlichen Beitrag dieser Sendung. Und der dreht sich ganz um die Bedürfnisse. Bedürfnisse sind ja das zentrale Element bei der gewaltfreien Kommunikation, weil man natürlich guckt, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich hinter der Äußerung. Und ich bin mal gespannt, was Marie und Miriam Binder und Lukas Osburg in der heutigen Ausgabe von Switch vom Frosch zum Vogel denn genau zu diesen Bedürfnissen zu besprechen haben. Wir hören einfach mal rein.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert, so geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel.
Wir sind zurück in dieser kleinen Rubrik. Ich sitze hier Woche für Woche mit Lukas Osburg und Miriam Binder. Hallo.
Huhu.
Hallo.
Ihr seid TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation und wir schauen hier Woche für Woche, was das eigentlich bedeutet und wie wir es in unserem Leben irgendwie einflechten können, damit es schöner wird. Mhm. Und es gibt Abläufe in unseren Gesprächen, die sich wiederholen.
Ja.
Es geht oft darum, was für ein Gefühl habe ich eigentlich in einer bestimmten Situation, in der ich mich vielleicht in einem Konflikt befinde oder so. Und dann wird auch die Frage gestellt, was für ein Bedürfnis ist denn da, was vielleicht nicht erfüllt wird? Und darauf aufbauend versuchen wir dann die Situation zu verstehen und vielleicht auch andere Strategien zu benutzen. Noch so ein Wort, was immer auftaucht. Und mir geht es dann manchmal so, wenn es um die Bedürfnisse geht, dass ich denke, oh, es sind irgendwie immer die gleichen Bedürfnisse. Es geht um einfach oder Leichtigkeit, Einfachheit. Jetzt fallen mir gar nicht die
ein. Miteinander und Wertschätzung.
Ganz oft. Und das kommt mir dann schon so ein bisschen inflationär vor. Und ich dachte mir, aber vielleicht gibt es einfach nur so ein paar Grundbedürfnisse, die es am Ende immer wieder sind, auf die wir alle Situationen runterbrechen können. Und deswegen sprechen wir heute mal über Bedürfnisse und über diese Frage, die ich mir stellte und die ich jetzt euch stelle. Wie ist das denn mit diesen Bedürfnissen?
Hm. Ja, wie ist das denn?
Also, was mir dazu sofort einfällt, ist so das Thema Lieblingsbedürfnis. Und da hat jeder so sein eigenes. Und ich kann sagen, bei mir ist es auf jeden Fall Leichtigkeit und Humor zählt da auch mit rein, aber Leichtigkeit ist ganz dolle.
Was meint denn in dem Zusammenhang jetzt Lieblingsbedürfnis?
Na, wenn man sich selber besser kennenlernt und die gewaltfreie Kommunikation zur Unterstützung mit dazu nimmt, und sich einzelne Situationen im Alltag anschaut, weil das ist das, worauf wir schauen. Wir gucken nicht uns das Global-Galaktische an, sondern wir nehmen uns einzelne Situationen, die irgendwie anstrengend waren oder ein unangenehmes Gefühl hinterlassen haben oder ähnliches und gucken, was steckt denn dahinter. Na? Dann kommt das ganz häufig in eine ähnliche Richtung. Also es kann sicherlich auch mal was anderes sein, aber oft gibt es geht es um so Themen bei mir, zum Beispiel, wie gesagt, die Leichtigkeit, auch mal Zugehörigkeit ist sowas für mich und gleichzeitig Unabhängigkeit, Autonomie, solche Sachen.
Also quasi Bedürfnisse, die für dich offensichtlich einen hohen Stellenwert haben.
Genau.
Und wenn die irgendwie nicht ganz erfüllt werden, dann ist Problem oder
genau,
Konflikt.
Genau, richtig.
Ja, und genau, da gibt es halt, also manche Menschen, denen ist Individualität oder Freiheit deutlich wichtiger als Harmonie und Miteinander.
Genau.
Oder manchen Menschen ist, was steht manchmal so entgegengesetzt in Anführungsstrichen, manchen Menschen ist auch Ruhe wichtiger als Leichtigkeit und manchen ist Leichtigkeit wichtiger als Ruhe.
Genau.
Also, und es kommt auch wieder auf die Situation drauf an. Aber so, das verstehe ich unter Lieblingsbedürfnis. Jeder Mensch hat so sein Lieblingsbedürfnis, so das, was er am meisten schätzt. Bei manchen sind es auch zwei oder drei.
Gibt zum Beispiel sowas wie, es gibt Menschen, die brauchen ganz klar Struktur. Hm. Und andere wiederum schätzen Kreativität und Abwechslung. Und da kommt es eben ganz drauf an, auch was man so für ein Typ ist.
Genau. Auf jeden Fall, um zu deiner Frage zu kommen, wie viele Bedürfnisse es gibt, das kommt drauf an, wie man fragt.
Genau, es kommt drauf an.
Der Marshall Rosenberg hat sich an Manfred Max Neef orientiert, das ist ein chilenischer Wirtschaftsforscher gewesen, der hat 9 Grundbedürfnisse, ich sag mal, herausgefunden. Also der sagt, es gibt 9 Stück Und Marshall Rosenberg schreibt in seinen Büchern von diesen neuen und unterteilt die dann noch und nennt zum Beispiel Freiheit oder Lebenserhalt. Da schreibt er bei Lebenserhalt halt Trinken oder Essen dazu. Mhm. Bei Freiheit, mhm, Selbstbestimmung, Sinnhaftigkeit. Der unterteilt diese neuen Grundbedürfnisse nach Manfred Max Neef dann noch. Was auch sinnvoll ist, gerade bezogen auf Straßengiraffe, dass man nicht sagt, geht es dir um Lebenserhalt.
Aber magst du mal, hast du die neuen gerade zur Hand? Ich wäre mal neugierig.
Ich habe sie hier auf meinem Handy, also nicht, dass ich die aus dem Kopf weiß. Und der sagt, es gibt Lebenserhaltung, es gibt Schutz, Zuneigung, Verstehen, Teilnehmen, Muße, kreatives Schaffen, Identität, Freiheit.
Okay. Und wir müssen vielleicht an der Stelle doch nochmal betonen, dass Bedürfnisse, so habe ich es bei euch jetzt immer wieder gehört, unabhängig von Zeitraum und anderen Menschen ist.
Ja.
Mhm. Also, und Ort.
Und Ort.
Mhm. Also man sagt abstrakt und universell.
Mhm.
Genau. Und neben diesen neuen Grundbedürfnissen, die Lukas gerade genannt hat, gibt es in der Literatur der gewaltfreien Kommunikation noch einige andere, ja, Auflistungen. Also, ja, ich habe hier gerade eins zur Hand. Ich würde grob überschlagen, da stehen mindestens 50,
ja,
oder 60 Begriffe, ja, die man verwenden kann.
Man könnte, wenn man wollte, die jetzt so einsortieren, diese neuen Bedürfnisse. Da kann man auch philosophisch drüber sprechen. Gibt es vielleicht noch ein zehntes oder nicht? Und manchmal wird das auch unter Menschen, die gewaltfreie Kommunikation sehr viel geübt haben und auch trainieren. Manchmal wird drüber gesprochen, ist das ein Bedürfnis oder nicht? Zum Beispiel Thema Pünktlichkeit oder Thema Sexualität. Kann man drüber diskutieren, ist das ein Bedürfnis? Teilen das alle Menschen? Wenn das nicht alle Menschen teilen, ist es laut gewaltfreie Kommunikation kein Bedürfnis.
Aha. Haben wir dafür mal ein Beispiel, wo sich gestritten wird und was dann das Argument ist für das eine oder andere?
Respekt.
Respekt.
Struktur. Also nehmen wir mal Respekt. Nehmen wir mal Respekt.
Respekt. Also ich habe einen Trainer, der hat gesagt, Respekt ist für ihn ein schwieriger Begriff in der Bedürfnisriege. So, weil das sehr abhängig ist eben von anderen Menschen. Also zielt einfach darauf ab, ich brauche unbedingt einen anderen Menschen, um respektiert zu werden. Bei Struktur ist das nicht zwingend erforderlich. Mir ist grundsätzlich erstmal wichtig, dass es strukturiert abläuft oder dass ich eine Struktur sehe und erlebe und wie die aber gestaltet ist, ob das jemand anderes für mich entwickelt, ob ich das entwickle, welche Form diese Struktur hat. Ob das jetzt sowas Haptisches ist, was ich greifen kann, oder ob das ein Plan ist, oder ganz unterschiedlich, ne? Genau.
Und dann kann man wirklich schön drüber sprechen, also schön philosophieren, schön drüber diskutieren, so, ja, ist denn Respekt ein Bedürfnis oder nicht, oder ist es vielleicht eher ein kultureller Wert, und wie drückt sich das aus, und warum ist es aus deiner Sichtweise ein Bedürfnis, oder warum auch nicht? Ja, kann man.
Jetzt sehe ich vor meinem inneren Auge eine am Radiogerät sitzen, die sagt, hey, und wieso ist es jetzt wichtig, sich zu einigen, ob was ein Bedürfnis ist oder nicht?
Ist es im Prinzip nicht. Aus meiner Sicht ist es das im Prinzip nicht. Es geht bloß darum, wenn man was als Bedürfnis nennt, was abhängig ist von einer anderen Person oder von Zeit oder von Ort, dann ist es kein Bedürfnis mehr, weil ich mich dann abhängig mache von was anderem, obwohl es ja zu mir gehört und ich mir das gerne erfüllen möchte. Also,
oh Mann, es ist kompliziert.
Ja, ist es.
Ja, tatsächlich. Und gleichzeitig, wenn ich gerade in so einer Konfliktsituation stecke und sag zu meinem Gegenüber, und weißt du, mir ist wirklich ein wertschätzender, respektvoller Umgang wichtig, und baller dem das an den Kopf.
Dann ist das schöner zu hören, als hör mir doch mal endlich zu oder sei still.
Ja, könnte sein. Und gleichzeitig, also auch da, mit welcher Energie sage ich es, mit welcher, wie kommt es beim Gegenüber an? Kann es genauso auch sein, dass mein Gegenüber dann sagt, na, ich behandle dich doch respektvoll, was soll denn das jetzt? Also, dass das von mir als Angriff gewertet wird.
Voll.
Ne? Und deshalb ist es umso wichtiger, für sich selbst ganz große Klarheit zu haben. Also ich hatte in Übungssituationen bei meiner Ausbildung zur Mediatorin von meinem Trainer auch immer wieder den Hinweis, Miriam, guck noch mal drunter. Was liegt denn da drunter? Wenn du das jetzt so sagst zu mir, dann ist das für mich nicht, wir kommen in Verbindung miteinander, in Kontakt, sondern ich höre einen Vorwurf. Schau noch mal hin, was steckt denn dahinter? Klär es für dich noch mal. Also es ist ganz, ganz, es ist einfach hilfreich, für sich klar zu haben, ich löse das von der Person und mach mir bewusst, worum geht es mir.
Ja. Oder zum Beispiel, was Miriam gesagt hat, so respektvoller, wertschätzender Umgang, hast du, glaube ich, gesagt. Du kannst dich immer fragen, was erfüllt sich für mich dadurch, wenn sich XY erfüllt? Was erfüllt sich für mich, wenn ich Wertschätzung geschenkt bekomme? Was erfüllt sich für mich, wenn ein respektvoller Umgang sich erfüllt? Was erfüllt sich für mich? Da kann man immer eine Schicht, eine Bedürfnisschicht in Anführungsstrichen tiefer, muss man aber nicht immer so genau machen, weil meistens reicht es auch aus, so umgangssprachlichen Bedürfnis zu nennen. Gerade so in einfachen Konflikten, nicht in schweren, großen Konflikten, aber in einfachen Konflikten, die schaukeln sich dann gar nicht groß hoch, sondern einfach, mir geht es um Respekt, und dann sagt der Gegenüber, ich will aber genau wissen, was für ein Respekt und auch das Bedürfnis ist und nicht. Nee, es ist einfach auch die Art und Weise, wie man es sagt, und dass es um Bedürfnis geht und kein Angriff gegen jemanden, sondern einfach, ich gehe dafür und das gehört zu mir und ich möchte mich dafür einsetzen.
Genau. Und manchmal spreche ich das ja gar nicht aus in der Form. Also klar, wir so untereinander, da kommt es schon häufig vor, dass diese Begriffe fallen. Wenn ich mit Menschen spreche, die weniger in diesem Kontext unterwegs sind, dann biete ich schon auch Strategien an.
Ja.
Also diese klare Abgrenzung zu dem Bedürfnis. Ne? Es braucht Möglichkeiten, um mir diese Bedürfnisse zu erfüllen, also um dafür zu sorgen, dass es mir gut geht in dem Sinne. Ne? Thema Zugehörigkeit. Ich brauche andere Menschen, in welchem Kontext auch immer, um zu erleben, dass ich dazugehöre. Entweder gehe ich irgendwo hin, trinke einen Kaffee oder tausche mich aus zu einem bestimmten Thema, gehe in einen Buchclub oder gehe zum Sport oder was auch immer. Das sind dann die Strategien oder mögliche Strategien, um mir das Bedürfnis Zugehörigkeit zu erfüllen.
Aha, no? Ja.
Genau.
Das ist gut.
Ja, und also ich will nochmal darauf eingehen, dass, wenn ihr gehört habt, das ist sehr kompliziert, Marie. Also wenn man es wirklich zerdenkt, kann man es sehr kompliziert machen. Wenn es wirklich nur darum geht, zu sagen, ich setze mich dafür ein, ob das jetzt Bedürfnis Harmonie oder Miteinander oder ob ich das jetzt Respekt oder Wertschätzung nenne, ich setze mich für das Bedürfnis und mich ein, dann ist es sehr einfach und klar. Man kann es auch zerdenken, wenn man will, und lange drüber streiten, ob Bedürfnis oder nicht. Weil letztendlich geht es einfach dafür, ich setze mich für mich ein und möchte, dass es mir gut geht und gerne auch, dass es dir gut geht. Ja.
Und bei diesem Beispiel, Miriam, was du eben hattest mit deinem Trainer, der meinte, da höre ich doch noch einen Vorwurf, guck noch mal tiefer. Es gehören natürlich auch zwei dazu. Ne? Ja. Also ich kann natürlich ein Bedürfnis äußern, was wirklich nur mit mir zu tun hat, und die andere Person hört trotzdem Vorwurf.
Das kann sein, ja.
Weil sie das in ihrem Kopf so aufnimmt.
Genau.
Das ist wichtig, das ist ganz, ganz wichtig.
Und das haben wir ja auch schon häufiger gehabt. Wie kann ich dann reagieren? Ich kann meinem Gegenüber zuhören. Und kann sagen, okay, alles klar, ich habe den Eindruck, dass das bei dir angekommen ist, das so?
Ja.
Und dann sagt man, ja, na genau so, das hast du doch gesagt. Und dann, hey, das war jetzt nicht meine Absicht, lass es mich nochmal anders formulieren.
Ja.
Also mir ist wichtig, dass wir wirklich miteinander da einen Weg finden oder wie auch immer. Ne? So. Und wenn ich schon sage, mir ist wichtig, dass wir miteinander einen Weg finden, dann spreche ich von zwei Personen, von mir und von dir. Und dass wir einen Weg finden, also eine konkrete Lösung. Dann bin ich auch schon wieder auf der Strategieebene. Also da, welche Lösungsansätze können wir gemeinsam finden? Ja, und auch gebunden an uns beide als Person. Ja, also es braucht da auch einfach Strategien, um dafür zu sorgen, dass es allen, die mit eingebunden sind, eben gut geht. Genau.
Ich freue mich, über welche Bedürfnisse wir nächste Woche sprechen.
Freiheit, Leichtigkeit, Mut.
Aber ist Mut, hier steht sowas wie Umweltbewusstsein.
Oh, ist das eigentlich
als mögliches, irre.
Und was steht da noch?
Warten Sie.
Das ist eine Unterkategorie von Lebenswahrheit.
die Frau Binder, die guckt mal. Manche Sachen sind einfach auch... wir haben Kongruenz, ist ja auch eins, was wir seltener ansprechen.
Und was ist Nummer,
aber das ist gut.
Was ist Nummer 3, was du vorschlägst?
Zentriertheit.
Alles klar. Crazy. Ja, man muss erst mal drauf kommen. Ich glaube, wenn man sich eine Liste anguckt, dann sagt man, oh ja.
Genau.
Aber man hat es halt einfach nicht im Wortschatz. Oder?
Und, genau. So. Und das ist ja das Schöne, dass wir ja die Sprache beherrschen, uns nur ein bisschen breiter aufstellen wollen.
Das ist ähnlich wie mit Gefühlen. Freude, Trauer, Angst, sowas kennen wir. Aber es gibt ja so Gefühlsräder mit diversen Begriffen.
Inspiriert, begeistert, alarmiert und so. Aber das ist ja ein anderes Thema.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Bis dann.
Wenn es euch ein Bedürfnis ist, mal eine Situation mit Mirjam, Lukas und Marie zu teilen, dann schreibt uns an switch@radio-frei.de. Und auf unserer Website unter www.radio-frei.de, da könnt ihr alle 113 Folgen nochmal nachhören und könnt ja mal so durchzählen, welche Bedürfnisse eigentlich hier immer besprochen wurden. Hier geht's jetzt erstmal mit ein bisschen Musik und Abwechslung weiter. Und zwar hören wir jetzt von Jessie Reyes ein Track von ihrem aktuellen Album, beziehungsweise noch aktuellen Album, denn im nächsten Monat wird sie auch ein neues auf den Markt bringen. Und wir hören jetzt erstmal von Paid in Memories den Track Begging for Love. Jessie Reyes.
Asking for too much when really I'm asking the wrong one. You make me feel like I'm begging for love. Fuck am I begging for love? Oh, feel like I'm asking for too much when really I'm asking the wrong one. You make me feel like I'm begging for love. Fuck am I begging for love? Oh. Yeah. Just told my therapist we called it quits. Gotta be honest, that bitch is legit. She held her tongue for a bit, but then she kept it real and said, Jesse, that boy wasn't shit. It's just your pattern that's making you trip. Just cause he pulled back, it's making you grip. And if I'm honest, he wasn't the smartest or intellectually matched for the kid. After she said it, she apologized. I said, don't sweat it, it's cool, it's alright. It's not like it's news. I was just snoozing on shit and just consciously letting it slide. That's what I get for giving him a try. Pretending the weather ain't blazing the sky. Forgetting that you were lucky to be mine. Yeah. You make me feel like I'm asking for too much when really I'm asking the wrong one. You make me feel like I'm begging for love. Fuck am I begging for love? Oh. Feel like I'm asking for too much when really I'm asking the wrong one. You make me feel like I'm begging for love. Fuck am I begging for love? Oh. You make me feel like I'm begging for love. You make me feel like I'm feel like I'm begging for love. Fuck am I begging for love? Baby, we was in the basement. I was working late nights. You was playing PlayStation. And there ain't nothing wrong with Lisa acting in these longest priorities on luck. But you were and are and always will be nothing but talk. Oh, I was gonna, should be your middle name. Oh, I was about to, should be a catchphrase. Now that I think about it, maybe you should think about it. Maybe we're both just prone to love to chase. But you was never about it, you were never about it. And you never put your money where your mouth is. What a waste of a down ass bitch, find better, I doubt. You make me feel like I'm asking for too much when really I'm asking the wrong one. You make me feel like I'm begging for love. Fuck am I begging for love? Oh. Feel like I'm asking for too much when really I'm asking the wrong one. You make me feel like I'm begging for love. Fuck am I begging for love? Oh. When you know and God knows I put in so much effort, too much effort on myself. What can't have leveled up for you to break me down. Feel like I'm asking for too much when really I'm asking the wrong. Can't you break me down? Feel like I'm asking for too much when really I'm asking the wrong one. You make me feel like I'm feel like I'm begging for love. You make me feel like I'm feel like I'm begging for love. Fuck am I begging for love? Fuck am I begging for love?
Jessie Reyes war das gerade mit Begging for Love. Und wir machen weiter jetzt mit einer deutschen Künstlerin, mit einem deutschen Künstler Alice D und hören den Track Odyssey.
Wer ich bin, hab ich zu lange nicht gewusst. Ich hab mich verbrannt, so wie Icarus. Wollte jemand sein, der ich gar nicht bin. Wollte hoch zur Sonne, hab nicht gesehen. Ich trag sie in mir drin, weil alles Chaos und immer außer Kontrolle. In dem Drama spielen alle ihre Rollen. Ich hab gedacht, ich hab gemacht, was ich sollte. Aber nicht darauf gehört, was ich selber für mich wollte. Mama wünscht sich eine Tochter, was sagen zu mir, Bro. Entweder Hoodie glitzert oder Muskelshow. Entweder du bist Stecher oder du bist Ho. Doch alle sind gefangen, so wie Tiere in einem großen Zoo. Ich fühl mich fremd, weil nichts davon für mich passt. Weder Mann noch Frau, weiß nicht, wo ist dann mein Platz. Ich hab kein Konzept und keine Theorie. Nichts, woran ich glaube, nur an diese Melodien. Wenn Sonne, Mond und Erde in der Reihe stehen,
ändert sich der Lauf der Dinge, du wirst sehen. Ich bleib unterwegs auf meiner Odyssee, denn ich seh kein Ende, ich seh nur meinen Weg. Wenn Sonne, Mond und Erde in der Reihe stehen, ändert sich der Lauf der Dinge, du wirst sehen. Ich bleib unterwegs auf meiner Odyssee, denn ich seh kein Ende, ich seh nur meinen Weg. Ich kenn keine Worte für das, was ich fühle, überfordert von zu viel Gefühlen, geben sie mir Ort. Rollen einen oder Witzes runterspülen mit paar Shots, oder lieber einkaufen in Shops. Traurigkeit am Block geht unter die Haut wie ein Tattoo. Fühle mich nicht wohl in meiner Haut, frag mich wieso. Probleme sind größer als Zeichen auf beim Klo. Sie war mich in Boxen stecken, doch ich bin dafür zu groß. Keine Panik, atme tief ein und aus. Nutz den Gegenwind, ey, und weiche aus. Ich kenn meinen Kurs und ich bleibe drauf. Ich bleib in Bewegung und lass einfach freien Lauf. Ich schreib es auf, schaffe, was es noch nicht gibt. Weder Mann noch Frau, weil es mehr als zwei Pole gibt. Entweder oder ist mir viel zu klein. Ich nimm den Stift und kann alles sein. Wenn Sonne, Mond und Erde in der Reihe stehen, ändert sich der Lauf der Dinge, du wirst sehen. Ich bleib unterwegs auf meiner Odyssee, denn ich seh kein Ende, ich seh nur meinen Weg. Wenn Sonne, Mond und Erde in der Reihe stehen, ändert sich der Lauf der Dinge, du wirst sehen. Ich bleib unterwegs auf meiner Odyssee, denn ich seh kein Ende, ich seh nur meinen Weg.
Alice, die war das gerade mit Odyssee und ihr hört radiofrei mit dem Magazin. Unterdessen, wir senden hier so fröhlich vor uns hin und sehen das als totale Selbstverständlichkeit vielleicht manchmal an, hier Radio machen zu dürfen, quasi Teil der medialen Öffentlichkeit zu sein, beziehungsweise die mediale Öffentlichkeit mitzubestimmen. Für andere Journalistinnen weltweit, aber auch hier in Thüringen ist es gar nicht so einfach, beziehungsweise sehen die sich immer mehr Druck ausgesetzt. Erst Ende März diesen Jahres, also vor gar nicht allzu langer Zeit, gab es wieder eine Meldung, die auch über Thürings Grenzen hinaus für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar wurden zum wiederholten Male in Fretterode JournalistInnen angegriffen mit Pfefferspray und auch mit Schlägen vor dem Haus vom rechtsextremen Thorsten Heise. Er selbst mutmaßlich und sein Sohn haben ein Team von Spiegel TV angegriffen. Das verwundert insofern, beziehungsweise verwundert, erschüttert vielleicht, besser gesagt, insofern, als dass vor 8 Jahren genau an gleicher Stelle sehr brutal zwei andere Journalisten angegriffen wurden. Sie wurden verfolgt, sie wurden mit Waffen bedroht und auch verletzt. Ihre Ausrüstung wurde zerstört. Das Ganze wurde auch juristisch, aufgearbeitet. Es gab einen Prozess, der über 7 Jahre gedauert hat und dessen Urteil zum Schluss dann auch viel Kritik hervorgerufen hat. Wir hier bei Radio Frei haben darüber auch berichtet. Das Urteil ist jetzt auch angefochten worden und derzeit wird der Fall von vor eigentlich 8 Jahren gerade in Mühlhausen nochmal verhandelt. Und während das passiert, hat sich die ganze Geschichte eigentlich fast nochmal wiederholt. Ob das jetzt nun exemplarisch irgendwie steht für die Situation von Journalistinnen und Journalisten hier in Thüringen, das habe ich gefragt, und zwar Sebastian Scholz. Er ist Geschäftsführer vom Deutschen Journalistenverband und dem Landesverband hier in Thüringen. Und Anlass ist der 3. Mai eigentlich gewesen, warum ich mit ihm gesprochen habe. Das ist nämlich der Tag der Pressefreiheit und jedes Jahr veröffentlicht da Reporter ohne Grenzen ihren Lagebericht, könnte man sagen, über die Pressefreiheit weltweit. Es gibt ein Ranking, wo die ganzen Länder eingeteilt werden und auch immer noch mal so eine Entwicklung, Tendenzen klar gemacht werden. Und eine Zahl, die ich da auch jetzt in diesem Zusammenhang sehr erschütternd fand, ist, wenn man sich halt die ganze Welt anschaut, dann leben nur noch 1% der Weltbevölkerung in Ländern mit einer guten Pressefreiheit, heißt es hier bei Reporter ohne Grenzen. Und wenn man sich die Rangliste anguckt, dann ja, ist vielleicht so ein bisschen auch klar, welche Länder auf den hinteren Reihen sind. Also auf Platz 180 ist Eritrea, auf Platz 179 Nordkorea, 178 China, dann kommen Iran, Saudi-Arabien, Afghanistan auch sehr weit hinten, Russland zum Beispiel dann auch. Und wenn man sich die vordersten Länder halt eben anschaut, dann führt die Liste der Pressefreiheit Norwegen an, gefolgt von Niederlande und Estland. Deutschland war eine ganze Zeit lang unter der Top Ten. Das klingt immer irgendwie so komisch im Zusammenhang mit so einem Ranking, wo es ja auch um ja tatsächlich lebensbedrohliche Situationen für JournalistInnen geht. Mittlerweile ist Deutschland mal wieder nach unten gerutscht und befindet sich jetzt auf Platz 14 zwischen Liechtenstein und Litauen. Und Gründe dafür sind aber nicht nur Angriffe, wie ich sie gerade eben beschrieben habe, sondern auch ja Veränderungen im Mediensystem oder ein vielleicht auch andersartiger Druck, der auf JournalistInnen und Medienschaffende einwirkt. Alles Themen, die wir hier im Programm von Radio Frei auch beleuchtet haben in der Vergangenheit. Zum einen Druck, der von Unternehmen zum Beispiel ausgeht, wenn so Slaps, also so große Klagen angedroht werden und dadurch, dass halt eine freie Berichterstattung verhindert. Auch das ist hier in Deutschland Thema. Journalistinnen, gerade Investigativjournalistinnen, sehen sich immer wieder ja damit konfrontiert, dass Einzelpersonen oder auch Unternehmen bei einer Investigativrecherche mit Klagen drohen und dadurch sozusagen dann die Recherche ja beeinflusst werden kann. Ein anderes Thema ist aber auch, und das ist sicherlich auch für Thüringen ein ganz wichtiges Thema, dass sich natürlich die Medienlandschaft an sich ändert. Klassische Massenmedien, Zeitung, Radio, Fernsehen ja gehen immer mehr zurück in der Nutzung. In die Lücke schießen dann entweder nicht unabhängige Printmedien, sondern sogenannte Anzeigenblätter. Gerade in Thüringen ist das auch ein wichtiges Thema, die dann auch keinen ja Qualitätsjournalismus als Grundlage haben, sondern ja eher so einen populistischen Journalismus. Das Ganze sehen wir aber auch im Web und auch im Radio. Auch hier hatten wir erst vor kurzem ein Interview zum News, das Meinungsradio, wie es ja auch selbst heißt, von Christian Reichelt. Und da sehen wir natürlich, dass das alles irgendwie auf ja eine freie Berichterstattung, auf eine unabhängige Presse, auf die Pressefreiheit letztlich einwirkt auf unterschiedliche Ebenen. Was das letztlich mit den JournalistInnen macht, welche Hilfsangebote es gibt und ja vielleicht, was sich auch ändern muss, dass sich die Situation der Pressefreiheit auch hier in Thüringen ja verbessert, das erfahren wir nach einer Musik im Gespräch mit Sebastian Scholz, mit dem ich, wie gesagt, gestern ausführlich genau darüber gesprochen habe. Bevor wir dieses Gespräch allerdings hören, nochmal Musik von Marie Curie oder Mary Curie, und zwar Lava.
Alles wird zu Lava, alles, alles, alles wird zu Lava, das alles, alles, alles wird zu Lava, alles, alles, alles wird zu Lava, das alles, alles, alles wird zu Lava, alles, alles, alles wird zu Lava, alles, alles, alles wird zu Lava, das alles, alles, alles wird zu Lava.
Setz die dunkle Kapuze auf, die Haare reingesteckt, Hände in die Taschen und dann entschlossen Schritt für Schritt, gucke auf den Boden, doch behalt das Umfeld im Blick. Ich behalte das Umfeld im Blick. Meine Laseraugen scannen alles, was unterm Radar war. Und was mein Blick erfasst, wird umgehend zu Lava. Manchmal heb ich den Kopf, wenn es mir in den Kram passt. Alles, was dann passiert, ist Karma. Hey, weißt du, was heute noch niederbrennt? Es brechen Balken und es brodelt im Fundament. Wellen über Wellen schwappen über großen Leibschalte. Wolken in Flammen und aus der Lava ragen Schornsteine. Schlüssel in der Faust bereit für alles, was kommt. Starte mit einem dünnen Rinnsal in einem leuchtenden Orange. Es frisst sich durch Beton, als wäre es Styropor. Arbeitet sich durch Risse im Asphalt und die Fugen vor. Kannst dein Grinsen unter der Kapuze erhaschen. Der Himmel zieht sich zu, es spuckt Funken und Asche. Macht das mit links. Noch viele Laserpfeile im Köcher. Und die Brandmauern da rechts sind ja eh schon durchlöchert. Ey, weißt du, was heute noch niederbrennt? Es brechen Balken und es brodelt im Fundament. Wellen über Wellen schwarz.
ab hinüber, groß in Leib schalte. Wolken in Flammen und aus der Lava ragen Schornsteine. Hey! Weißt du, was heute noch niederbrennt? Es brechen Balken und es brodelt im Fundament. Wellen über Wellen schwappen über, groß in Leib schalte. Wolken in Flammen und aus der Lava ragen Schornsteine.
Am Bahnhof steht ein Zeitungsstand. Ein Mann, ein Blatt in seiner Hand. Es schreit Zerfall, es schreit sehr laut. Er kratzt sich den Bauch und den Kopf auch.
Aber ist egal, was da steht, Hauptsache die Leute gucken. Ist egal, was da läuft, Hauptsache die Leute gucken. Ist egal, ob das stimmt, Hauptsache die Leute gucken. Hauptsache die Leute gucken, ist egal was da steht, Hauptsache die Leute gucken, ist egal was da läuft, Hauptsache die Leute gucken, ist egal ob das stimmt, Hauptsache die Leute gucken. 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 Hauptsache die Leute gucken.
Am 3. Mai war Tag der Pressefreiheit und ich habe gesprochen mit Sebastian Scholz vom Thüringer Landesverband des Deutschen Journalistenverbandes über die aktuelle Situation hier im Freistaat. Wie groß der Druck auf Journalistinnen und Journalisten ist, welche Rolle auch digitale Angriffe und auch politische Debatten auf ihre Alltagssituation und ihre Arbeit spielen und was es vor allen Dingen eben auch konkret für Herausforderungen, Entwicklung und vielleicht auch Hilfsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten und Änderungsvorschläge gibt. Also, wie steht's um die Pressefreiheit hier in Thüringen? Darüber sprach ich mit Sebastian Scholz und in dieses Gespräch, da hören wir jetzt direkt mal rein. Herr Scholz, Deutschland ist in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Platz 14 zurückgefallen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung denn mit Blick auf Thüringen?
Ja, also grundsätzlich ist das natürlich erstmal eine Entwicklung, die uns nicht fröhlich stimmen kann oder die uns irgendwie ruhig schlafen lassen kann. Denn wenn ein demokratisches Land wie Deutschland auf einer solchen Rangliste nach unten rutscht und sich dann in Gesellschaft von autoritär regierten Staaten befindet, dann ist das nichts, was wir einfach so hinnehmen können. Wir beobachten natürlich auch in Thüringen, dass die Pressefreiheit unter Druck gerät, vor allen Dingen die Delegitimierung journalistischer Arbeit wird von vielen Journalisten als die große Herausforderung wahrgenommen, vor allem im letzten Jahr. Und das wird natürlich dann auch noch befeuert durch politische Akteure, digitale Hetze und neue publizistische Milieus, die dann eher so mit Zuspitzung und Desinformation ihre Reichweiten erzielen und eben nicht mit Qualitätsjournalismus.
Ein Aspekt, der ja immer besonders große mediale Aufmerksamkeit auch bekommt, sind ja tatsächlich gewalttätige Angriffe auf JournalistInnen. Und gerade jetzt im März gab es einen erneuten Angriff auf ReporterInnen von Spiegel TV bzw. vom Spiegel in Fretterode vor dem Anwesen von dem rechtsextremen Thorsten Heise. Und schon vor 8 Jahren, also 2018, wurden dort 2 Reporter bei Recherchen auch sehr brutal angegriffen. Es gab ein Verfahren, was sich sehr lange gezogen hat, über 7 Jahre hinweg. Es wurde auch ein Urteil gefällt, was sehr kritisiert wurde. Und der Bundesgerichtshof hat dieses Urteil jetzt nun auch wieder aufgehoben. Und der Fall wird eben gerade neu verhandelt. Sind denn solche Angriffe und auch vor allen Dingen dann das, was danach passiert, nämlich die Aufarbeitung, sind das Einzelfälle oder hier in Thüringen auch Ausdruck von einer Entwicklung?
Also wir würden es als DJV erstmal grundsätzlich noch als Einzelfälle beschreiben, die vor allen Dingen seit Ende der Corona-Pandemie auch glücklicherweise zurückgegangen sind. Natürlich gibt es immer wieder einzelne Akteure, die der Meinung sind, Journalistinnen und Journalisten angreifen zu müssen, nur weil die ihre Arbeit machen. Vor allen Dingen aus den extremistischen Milieus sind uns solche Angriffe bekannt. Die weitaus größere Zahl der Angriffe auf unsere Kolleginnen und Kollegen geschieht allerdings im digitalen Raum. Und das ist eine Entwicklung, die uns Sorge bereitet, weil auch das etwas mit einem macht. Natürlich sieht man an den Ereignissen von Fütterode recht deutlich das, was wir als Verband auch schon nach dem ersten Urteil dort befürchtet haben, was dann glücklicherweise aufgehoben wurde von der nächsthöheren Instanz, nämlich, dass dieses viel zu milde Urteil wegen des ersten Angriffs eben keine abschreckende Wirkung entfaltet hat, sondern vielmehr eine Art von Signalwirkung offensichtlich war für Rechtsextremisten. Wir können uns solche Angriffe erlauben und es passiert uns vergleichsweise wenig. Das ist eine Sache, die die Justiz zuzuschreiben hat und wir hoffen sehr, dass das korrigiert wird. Und natürlich ist jeder, auch körperlicher Angriff auf Journalistinnen und Journalisten, einer zu viel. Möglicherweise könne, wie schon gesagt, da eine, jetzt betrachtet über die vergangenen 5, 6, 7 Jahre, eine rückläufige Tendenz erkennen.
Sie haben ja eben auch schon die verschiedenen Dimensionen aufgemacht, ne? Hass im Netz, aber auch die Legitimierung von Medien, Pressearbeit und eben jetzt auch in dem Fall ja dann auch gewalttätige, tätliche Angriffe auf JournalistInnen. Wie wirkt sich das denn ganz konkret auch auf den Arbeitsalltag von JournalistInnen hier in Thüringen aus, also so dieser Druck, der auf sie ausgeübt wird?
Ja, natürlich besteht die Gefahr, dass man bei fortgesetzten Angriffen, vor allen Dingen im digitalen Raum, irgendwann zermürbt wird und irgendwann diese befürchtete sogenannte Schere im Kopf entsteht. Dass man also bestimmte Themen im schlimmsten Fall gar nicht mehr anfasst oder gar nicht mehr darüber berichtet. Das haben wir vor allen Dingen zur Zeit der Proteste von Corona-Leugnern gesehen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen zum Teil gesagt haben, sie gehen nicht mehr auf solche Proteste und berichten nicht mehr darüber, weil sie da regelmäßig angegangen werden, weil vor allen Dingen gerade im lokaljournalistischen Bereich die Räume ja auch sehr eng werden. Das heißt, die Leute, die dann da mitlaufen, die trifft man wieder im Supermarkt, in der Kita seines Kindes. Und insofern kann man dann natürlich ein Stück weit nachvollziehen, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen sagen, diesen Druck setze ich mich nicht mehr aus. Druck kann aber eben auch durch Angriffe im digitalen Raum, im Internet, in Kommentarspalten und so weiter erzeugt werden. Das macht was mit einem, wenn man da ständig so unter Druck steht, um dieses Bild mal zu benutzen. Das kann dazu führen, dass man sich künftig bei Berichterstattung zum gleichen Thema eher zurückhält, nicht unbedingt kontrovers berichtet, sondern versucht, das in irgendeiner Art und Weise abzuschwächen und so weiter. Das ist aber nicht die Aufgabe des Journalismus. Aufgabe des Journalismus ist immer der kritische Blick auf Ereignisse, ohne Angst haben zu müssen, dafür an den Pranger gestellt zu werden. Und genau das ist ja das Ziel solcher Angriffe. Am Ende die Kolleginnen und Kollegen entweder so zu zermürben, dass sie im eigenen Sinne berichten oder am besten gar nicht mehr berichten. Das ist das Ziel von Extremisten und das wird zum Teil, das will ich gar nicht ausschließen, an der einen oder anderen Stelle auch noch erreicht. Wir versuchen natürlich als Verband für unsere Mitglieder da zu sein, bieten entsprechende Hilfe an. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem dieser Zeit. Das muss man ganz klar so festhalten.
Bevor wir auf Unterstützungs- und Hilfemaßnahmen sozusagen eingehen für JournalistInnen, würde ich nochmal eben diesen Blick auf Gesellschaft beziehungsweise eigentlich auf Politik richten. Und wenn man sich halt eben die politische Entwicklung anguckt, ich habe immer noch sehr präsent jetzt zum Beispiel auch das Regierungsprogramm, wie es ja heißt, der AfD für jetzt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Da wird ja auch sehr viel sich mit dem Mediensystem auseinandergesetzt und immer wieder heißt es ja auch, und da ist es auch niedergeschrieben, dass zum Beispiel eben auch die bestehende Medienordnung stark geändert werden soll. Spüren Sie denn auch so einen strukturellen Druck auf die Pressefreiheit hier in Thüringen bereits?
Für Thüringen kann ich das eigentlich nicht beobachten, zumindest nicht strukturell. Wir haben glücklicherweise eine Politik, die sehr wohl weiß, welch hohes Gut die Pressefreiheit ist. Und die auch weiß, dass sie ihnen selbst nützt. Aber natürlich haben wir auch hier eine starke AfD. Und das ist bekannt, dass die sich mit so Grundwerten wie Freiheit der Berichterstattung und objektive Berichterstattung eher schwer tun. Insofern kann man nicht ausschließen, dass natürlich, wenn in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl im September der befürchtete Rechtsruck vollzogen wird und dann die AfD das macht, was sie in ihrem sogenannten Regierungsprogramm ankündigt, dass man dann auch in Thüringen diese Auswirkungen merkt. Allererstens natürlich beim MDR zum Beispiel. Ne? Die AfD in Sachsen-Anhalt hat ja angekündigt, dort die Staatsverträge sofort zu kündigen. Und die Gefahr, die wir teilweise sehen, ist, dass aus konservativen Kreisen versucht wird, solche Positionen, solche AfD-Positionen zu adaptieren, zu übernehmen, um eigenes Wählerklientel zurückzugewinnen. Das haben wir auch in der Migrationsdebatte ganz deutlich erlebt. Und davor können wir nur warnen, weil das Problem ist, dass der Kopierende nicht als derjenige wahrgenommen wird, der meine Position vertritt, sondern eben als Kopierende im Zweifel das Original gewählt wird. Insofern untergräbt man damit nicht nur die Grundlagen unserer Verfassung, sondern auch die eigene Bedeutung als Volkspartei. Und diese Warnung geht natürlich vor allen Dingen in Richtung CDU, weil wir da schon an einigen Stellen erlebt haben, dass man nur zu willfährig bestimmte Dinge, die vor ein paar Jahren noch als undenkbar und sagbar gehalten, mittlerweile in die gesellschaftliche Debatte integriert hat und normalisiert hat. Und das ist eine Entwicklung, die wir mit großer Sorge betrachten, weil die natürlich die Pressefreiheit irgendwann dann auch hier strukturell unter Druck setzen dürfte.
Sie haben eben schon gesagt, der DJV, der ist auch Ansprechperson für JournalistInnen, die jetzt halt eben auch ja, Angriffen ausgesetzt sind. Oder grundsätzlich ist ja auch das Thema Pressefreiheit für Sie ein Thema, mit dem Sie sich ja befassen. Was sind denn so Reaktionen auf den zunehmenden Druck auf Angriffe, aber auch so Delegitimationsversuche, so Diskursverschiebungen, wie wir jetzt gerade beschrieben haben? Was werden denn das für ja, Maßnahmen und vielleicht auch ganz konkrete ja, Unterstützungssysteme sozusagen ergriffen? Sowohl von JournalistInnen, aber vielleicht auch von Medienhäusern oder auch Verbänden, wie Sie es sind.
Also es gibt natürlich verschiedene Instrumente, die reichen von sehr, sehr direkter Hilfe, wie Kolleginnen und Kollegen hat ein Problem wird angegangen und ruft bei uns als ihrer Gewerkschaft, ihrem Berufsverband an und schildert die Sachen, lässt sich von uns auch rechtlich beraten. Natürlich nimmt möglicherweise sogar unseren Rechtsschutz in Anspruch, der alle unseren Mitgliedern zusteht, wenn sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit strafbaren Handlungen sonstigem Unbill konfrontiert sind. Das sind direkten Mittel, mit denen wir helfen. Wir bieten natürlich auch sogenannte Resilienzseminare an, wo man lernt, so ein bestimmtes, ja, ich will es mal umgangssprachlich als Fell beschreiben, sich zuzulegen. Das bedeutet nicht, dass man über Beleidigungen und strafrechtlich relevante Inhalte im digitalen Raum hinwegsehen soll, aber es werden dort Strategien vermittelt, die einen dazu bringen, so eine Sache nicht so dicht an sich ranzulassen, sondern das im Prinzip dann den Strafverfolgungsbehörden direkt rüber zu schieben, weil deren Aufgabe ist, das dann darauf adäquat zu reagieren. Im größeren Kontext kann man zum Beispiel unsere Initiative bezüglich eines Gesetzes zur Verhinderung von SLAPP-Klagen sehen. Also Klagen, die im Prinzip von ja teilweise sehr finanziell sehr potenten Einzelpersonen oder auch Organisationen angestrebt werden, um missliebige journalistische Berichterstattung zu unterbinden. Es gibt den sogenannten Schutzkodex, dem Medienhäuser beitreten können, wo ganz konkrete Handlungsempfehlungen für Medienhäuser enthalten sind, wie man seine Journalistinnen und Journalisten schützen kann, wie man innerhalb des Hauses Ansprechpartner schaffen kann, wie man einen klaren Workflow bei Angriffen einhalten kann, der dann am Ende auch wieder zu einer strafrechtlichen Folge führt für diejenigen, die da meinen, sich an unseren Kolleginnen und Kollegen abarbeiten zu müssen. Also es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir als Verband vorhalten, einerseits direkt für unsere Mitglieder, aber eben auch im großen Politikkontext.
Sie haben ja jetzt gerade schon verschiedene Maßnahmen, Instrumente auf verschiedenen Ebenen angesprochen. Großteil bezog sich jetzt sozusagen auf Maßnahmen, die Sie selbst ergreifen, quasi als Journalistin, als Medienmachende. Und haben jetzt ja aber auch schon einige Gesetze oder Gesetzesinitiativen angesprochen. Was müsste sich denn noch ändern, dass vor allen Dingen eben auf politisch-gesellschaftlicher Ebene die Pressefreiheit wieder gestärkt wird in Thüringen und auch in Deutschland?
Ja, das ist natürlich eine Verantwortung, die wir ganz klar bei der Politik sehen. Wenn ich als Politiker auch in meinen öffentlichen Äußerungen die Pressefreiheit als das darstelle, was es ist, nämlich ein Grundrecht, auf das wir stolz sein können, ein Grundrecht, was Grundlage unserer Demokratie ist, dann wird sowas auch in der Bevölkerung wahrgenommen. Wenn ich natürlich Politiker von demokratischen Parteien höre, die sich darin gefallen, beispielsweise den öffentlich-rechtlichen Rundfunk delegitimieren zu wollen, die sich in einer zum Teil auch sehr substanzlosen Medienschelte üben, dann hilft das nicht unbedingt, um die Pressefreiheit in den Köpfen der Menschen zu verankern. Man muss klar machen, dass diese Pressefreiheit ein hohes Gut ist. Es gibt Länder, wir brauchen nur in die Nachbarschaft zu gucken, in Russland.